oder auf Griechisch den Christos, dem Christus. Und Micha hat vor 700 Jahren gesagt, und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das heißt, hier haben wir eine Prophetie, 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, dass ein Ewiger geboren werden wird. Das klingt uns ja fast widersprüchlich. Ne? Ein Ewiger wird geboren. Dieses Wunder, dass Gott Mensch werden wird, dass Gott einer von uns wird, dass Gott sich so sehr nach uns ausstreckt, dass er Mensch wird, um uns zu erlösen, um uns zu retten aus unserer Schuld. Das ist, was wir feiern zu Weihnachten. In Matthäus 2, als die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem kamen und zum König Herodes und den Leuten dort sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes, die Theologen, die sich mit dem Alten Testament beschäftigt haben. Und er erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagen zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und dann zitieren sie diesen Propheten Micha, der das 700 Jahre zuvor prophezeit hat. Auch ein großer König kam aus Bethlehem. Größte König, den Israel je hatte, der König David. Und es war prophezeit, dass der Messias, der Retter, ein Nachkomme sein wird von dem König David. Sohn Davids war ein Titel, den der Messias hatte. Als Jesus auftrat, haben die Leute gefragt, ist dieser der Sohn Davids? Oder als er die zwei Blinden in Jericho geheilt hat, haben sie geschrien, erbarme dich unser Sohn Davids. Also auch das war bekannt allgemein, dass der Messias der Nachkomme von David sein wird. Und wenn wir die Stammbäume von Jesus lesen, einen in Matthäus Evangelium, den anderen in Lukas Evangelium, dann finden wir heraus, dass Maria eine Nachfahrin von David war und auch der Josef sogar. In Johannes 7 lesen wir, als die Leute sich gestritten haben, ob Jesus der Messias ist oder nicht, und die, denen es nicht bewusst war, dass Jesus in Bethlehem geboren war, die haben wahrscheinlich aufgenommen, er ist in Nazareth aufgewachsen, also wird er auch in Nazareth geboren sein. Da haben diese Leute gesagt, hat die Schrift nicht gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Und so ist es auch gewesen. Ich lese euch die Weihnachtsgeschichte vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Da heißt es, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Lukas ist ein genauer Historiker, er datiert uns das mehrmals, wann es genau passiert ist. Und ich mag das, da sitzt der große Kaiser in Rom, der Herrscher über die ganze Welt und er sagt, oh, ich habe einen tollen Einfall, Steuern, jeder soll in seine Vaterstadt gehen und alle sind gelaufen. Gedacht, er ist so groß und so mächtig und er hat das Sagen. In Wirklichkeit hat Gott ihn benutzt, um eine schwangere Frau von Nazareth in Galiläa hinunter in den Süden nach Bethlehem zu bringen, einen weiten Weg. Da war das Zentrum der Geschichte, da wurde wirklich Geschichte geschrieben. Genauso wie Gott mit uns Geschichte schreibt. Hier in Grünstadt, in unserer kleinen Gemeinde, mit uns kleinen Leuten. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Genauso wie es prophezeit war im Alten Testament. Es ist kein Zufall, dass das so passiert ist. Das ist auch nicht irgendetwas, was Menschen manipulieren konnten. Ich meine, keiner kann sich seine Eltern aussuchen, keiner kann sich den Ort aussuchen, wo er geboren wird. Und nicht nur diese zwei Prophetien hat der Messias, Jesus, erfüllt, sondern es gibt im Alten Testament über 300 Prophetien über den verheißenen Messias. Zum Beispiel, dass er in Nazareth aufwachsen wird, dass er verraten werden wird von einem Freund um 30 Silberlinge, wird genau der Preis gesagt, dass er gekreuzigt werden wird, dass er mit Verbrechern hingerichtet wird, dass sein Gewand geteilt werden wird, dass er in das Grab eines Reichen gelegt werden wird und ungefähr 290 weiterer solcher Prophetien. Das sind auch alles Dinge, die schwer sind zu manipulieren. Und das wurde hunderte Jahre zuvor aufgeschrieben, nicht im Nachhinein. Als Jesus geboren wurde, gab es für hunderte Jahre schon schwarz und weiß in den Schriftrollen des Alten Testaments diese Prophezeiungen, die aufgeschrieben waren. Und Jesus hat die alle erfüllt. Ein Mann namens Peter Stoner hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass ein Mensch zufällig 8 von diesen Prophezeiungen erfüllen kann. Dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte zufällig 8 Prophetien erfüllen kann. Und er ist auf die Zahl gekommen, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 17, also eine 10 mit 17 Nullen hinten dran. Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch 48 dieser Prophezeiungen zufällig erfüllen kann, ist 1 zu 10 hoch 157. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen, 157 Nullen hinten dran. Ich glaube, die Naturwissenschaftler sprechen ab 10 hoch 50 von Unmöglichkeit. Das heißt, wenn du ein rational denkender Mensch bist, musst du annehmen und glauben, dass Jesus Christus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Aber lass uns zurückkehren zur Geschichte von Bethlehem. Bethlehem kommt auch im Buch Ruth vor. Boas und auch Ruth waren von Bethlehem. Boas ist der Löser im Buch Ruth, wo wir das Wort Erlöser herkommen. Das heißt so viel wie lösen, auslösen, freikaufen. War eine Tradition auch im Alten Testament, die ihr nachlesen könnt. Ein Löser, in dem Fall wollte der Boas die Ruth heiraten, die Witwe. Was war es, seines Bruders oder Onkels oder ich weiß nicht mehr genau die Verwandtschaftsverhältnisse. Könnt ihr selber nachlesen im Buch Ruth. Auf jeden Fall, er wollte diese Witwe auslösen sozusagen und ihr Land auch lösen. Das war in Israel in der Geschichte wichtig, dass die ausgelosten Landteile in der Familie bleiben. Und ein Löser musste erstens mal ein Verwandter sein. Und das ist interessant, Jesus als Erlöser, Jesus wurde Mensch, Jesus wurde einer von uns. Ein Löser musste fähig sein zu lösen, das heißt, er musste das Geld haben. Man sprach auch von einem Löser, wenn er einen verschuldeten Verwandten freigekauft hat, der sich als Sklave verkaufen musste, um seine Schulden zurückzuzahlen. Und Jesus war fähig, uns zu lösen, uns zu erlösen, weil er war sündenlos. Er hat sein sündenloses Leben im Austausch für unser sündiges Leben gegeben. Und das Dritte, was passieren musste, ein Löser musste natürlich willig sein. Es hat ihn keiner gezwungen und Jesus war willig. Das heißt, wegen der Freude, die vor ihm lag, hat er das Kreuz auf sich genommen, die Freude der Gemeinschaft mit uns. Und ich finde interessant, dass unser Erlöser in der Stadt, aus der der wohl bekannteste Löser des Alten Testaments her war, dass er dort geboren wurde. Interessant ist auch, dass die Hirten die Nachricht zuerst gehört haben. Die Hirten dort vor Bethlehem haben die Schafherden der Hohepriester geweidet. Das waren die Schafe, die für den Opfergottesdienst im Tempel großgezogen wurden. Wisst ihr, das Opfer im Alten Testament eine wichtige Sache. Menschen haben, wenn sie Gott anbeten wollten, in den Tempel kommen wollten, in seine Gegenwart sozusagen, mussten sie an den Altar kommen mit einem Opfertier, unschuldiges Tier. Und über dem haben sie ihre Sünden bekannt, wurden sozusagen auf das Tier gelegt und dann wurde dieses Tier geschlachtet. Also der Unschuldige musste sterben, damit der Schuldige Zugang zu Gott haben kann. Gott hat von Anfang an durch die ganze Geschichte der Menschheit, durch das ganze Alte Testament hindurch die Menschen vorbereitet auf das eine Lamm Gottes, das unsere Sünden wegnimmt. Als Jesus aufgetreten ist, hat Johannes der Täufer gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnehmen wird, unsere Sünden. Nicht nur bedecken wird irgendwie, sondern wirklich wegnehmen. Gott hat sein Volk vorbereitet. Und wir brauchen so ein Lamm Gottes. Wir brauchen einen Erlöser. Ich habe diese Woche gelesen, dass es in Katalanien, in Spanien, interessante Traditionen gibt. In den Krippenszenen sind dort seit dem 3. Jahrhundert nicht nur Maria und Josef und das Kind und Esel und die Schafe, was wir hier alles gesehen haben, sondern die hatten auch immer eine weitere Figur, den sogenannten Kagana. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Aber im Prinzip, ja, Kacke ist das ähnliche Wort, ne? Also, um es schön auszudrücken, es ist immer eine Figur drin, die irgendwo versteckt in einer hockender Stellung sein großes Geschäft verrichtet. Und man ist sich nicht mehr ganz sicher, woher diese Tradition kommt. Heutzutage gibt es die unterschiedlichsten Figuren. Du kannst die Angela Merkel in dieser Stellung kaufen und in deine Krippe stellen. Man weiß nicht mehr genau, wo es herkommt. Manche glauben, dass es Gleichheit symbolisieren soll. Ne? Wir sind alle gleich. Ne? Wir alle haben dieselben Bedürfnisse, sozusagen. Ich finde auch das interessant. Römer 3,23 sagt uns auch, dass wir alle gleich sind. Da heißt es, alle haben gesündigt. Jeder einzelne Mensch. Und wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil unsere Schuld trennt uns von dem heiligen Gott. Er kann mit Unvollkommenheit, mit Sündern nicht Gemeinschaft haben. Und unser Gewissen bezeugt uns das natürlich, dass wir schuldig sind. Du kannst die 10 Gebote als Maßstab nehmen. Schon mal gelogen? Schon mal irgendwas geklaut? Hast du immer Gott an die erste Stelle gesetzt in deinem Leben? Schon mal irgendeine Frau schief angesehen, mit der du nicht verheiratet warst? Schon irgendwann neidisch gewesen? Irgendwas begehrt, was ein anderer hatte? Hey, wenn wir ehrlich sind, wir haben alle gesündigt. Stimmt, was Gottes Wort sagt, ist die Wahrheit über uns. Gott kennt uns, Gott kennt unser Herz. Und denkst du, du schaffst 3 Sünden pro Tag? Das schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss. Weniger. Wenn du das hochrechnest, sind das 1000 Sünden im Jahr. Wenn ich das auf mein Leben hochrechne, mir die ersten paar Jahre schenke, sind das über 30.000. Denkst du, wenn du vorm Richter stehst und du sagst, oh, habe ja nur 30.000 Vergehen begangen, was denkt ihr, würde der sagen? Das ist unsere Situation. Das sind wir. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und interessanterweise, es gab auch bekannte Tote in Bethlehem. Jakob hat Rahel begraben auf dem Weg nach Bethlehem. Der Richter Ibzan war begraben in Bethlehem. Und wir werden auch sterben, weil wir Sünder sind. Aber Jesus kommt in unsere Welt, um uns zu erlösen von dieser Schuld. Wir sind diese Pupser in der Krippe. Wir bauen Mist, wir brauchen Erlösung. Und Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Wenn das du bist, und das ist das Buch, sagen wir, wo deine ganzen Sünden aufgezeichnet sind, und Gott sieht hier auf dich, was sieht er? Er sieht deine Schuld. Es steht zwischen dir und Gott. Und Gott ist in Jesus Mensch geworden und er hat deine Schuld auf sich genommen, damit du frei sein kannst und Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Das ist die Geschichte von Jesus zwischen Weihnachten und Ostern, zwischen Geburt und Auferstehung. Jesus ist geboren, hat ein sündenloses Leben gelebt für uns, hat im Austausch am Kreuz, obwohl er schuldlos war, wie dieses Opferlamm, unsere Schuld auf sich genommen, sich zurechnen lassen. Er hat am Kreuz die Konsequenz für unsere Sünde erlebt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war getrennt von Gott, dem Vater. Das können wir nie völlig verstehen. Er ist gestorben für uns, er ist auferstanden. Und Gottes Wort sagt uns, wenn wir es im Glauben in Anspruch nehmen und uns ihm anvertrauen, dann wird es wirksam für uns. Wenn wir einfach zu Gott sagen, ja, ich bekenne das, ich bin so ein Pupser. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Aber ich glaube, dass du gekommen bist, um für meine persönliche Schuld zu bezahlen. Und ich möchte mich entscheiden, es anzunehmen. Ich möchte mich dir anvertrauen. Komm in mein Leben, Jesus, und rette mich. Dann findet eine Überweisung statt. Deine Schuld auf Jesus und sein perfektes, heiliges Leben wird dir zugerechnet. Und es gibt nichts, was dich von Gott trennt. Du kannst wieder Gemeinschaft mit Gott erfahren. Hast du das schon getan? Bist du dir sicher heute Abend, dass du ewiges Leben hast? Wenn nicht, ist Weihnachten umsonst für dich. Geschenk wird nur wirksam, wenn es angenommen wird und ausgepackt wird. Ein Scheck bringt dir nur was, wenn er unterschrieben ist. Das musst du tun durch Glauben, persönliches Anvertrauen. Letzter Punkt, den ich heute machen möchte, Bethlehem. Das Wort Bethlehem, Bethlehem, bedeutet so viel wie das Haus des Brotes übersetzt. Und ich finde es interessant, dass das Brot des Lebens im Haus des Brotes geboren wurde. Ihr kennt die Bibelstelle in Johannes 6, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Unsere Herzen sind unerfüllt und leer und hungrig ohne Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Wir sind auf ihn hin geschaffen, für Gemeinschaft mit ihm. Es war nie geplant, dass irgendein Mensch ohne Gott lebt. Es ist ein unnatürlicher Zustand. So ein Mensch ist ein abnormaler Mensch. Gottes Plan war immer schon, in uns Menschen zu wohnen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wie gesagt, diese Gemeinschaft wurde gebrochen durch unsere Sünde. Und dann versuchen Menschen, dieses Loch im Herzen, was nur Gott füllen kann, zu füllen mit den unterschiedlichsten Dingen. Mit materiellem Zeug, mit Beziehungen, mit Karriere, mit irgendwas. Aber es erfüllt nicht wirklich. Zumindest wenn du dir die Zeit nimmst, wirklich auf das Herz zu hören. Ich meine, manche Leute, die ertragen es nicht mal irgendwo 5 Minuten still zu sitzen, weil dann dieses Schreien ihres Herzens durchbricht. Und ja, du kannst, kaufst dir ein neues Auto für eine kurze Zeit, gibt dir das eine gewisse Befriedigung. Vielleicht bis zum nächsten Tag. Dann denkst du, oh, hätte ich nur einen Spoiler und Breitreifen und immer unzufrieden. Die Geschichte von uns Menschen. In Johannes 4 ist Jesus so einer Frau begegnet, in Samaria, an einem Brunnen. Und Jesus sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinken wird, Wasser aus dem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er sagt dort auch in dieser Bibelstelle, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ich möchte diese Einladung aussprechen, heute an diesem Weihnachtsabend. Wenn du es noch nie getan hast, möchtest du nicht Jesus bitten, dir dieses lebendige Wasser zu geben? Das Brot des Lebens in den Stall deines Herzens einladen, heute Abend. Kannst du werden, wozu du geschaffen wurdest, ein Bethlehem, ein Haus des Brotes, ein Tempel. Dein Herz, dein Leben kann ein Tempel werden, in dem Gott wohnt. Wenn du das tun willst, kannst du einfach leise mitbeten und sagen, Jesus, ich bekenne dir, dass ich schuldig bin. Und ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast am Kreuz, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Und ich nehme das jetzt an. Ich entscheide mich, dir anzuvertrauen. Komm in mein Leben und sei du mein Erlöser und nimm Wohnung in meinem Leben. Amen. So ein einfaches Gebet. Und wenn du mitgebetet hast, dann möchte ich sagen, willkommen in der Familie Gottes. Ich möchte dich ermutigen, es irgendjemandem zu sagen, irgendjemandem Zeugnis zu geben davon. Leute, wenn wir das vermissen, dann ist Weihnachten wirklich sinnlos. Weihnachten dreht sich darum, dieses Kind, Gott der Mensch wird, um uns zu erlösen. Ich möchte abschließen mit den Worten des Engels an die Hirten, der gesagt hat, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und diese Freude, die möchte ich euch wünschen, heute Abend, wenn ihr die Geburt unseres Retters Jesus feiert, seinen Geburtstag. Wenn ihr daran denkt, dass Gott uns Menschen so lieb hat, dass er Mensch geworden ist, um uns von unserer Schuld zu befreien und um uns Anteil an seinem ewigen Leben zu schenken. Amen.